Das Literaturbüro und Interest bieten mit dem Festival Erfolgsmeldungen das ganze Wochenende über ein Erfolgsprogramm zum Überleben in der Leistungsgesellschaft. Bei mir im Studio sind jetzt Dr. Stefanie Stegmann und Katrin Hartmann, die das Programm konzipiert haben. Und ich möchte mit Ihnen über das Konzept dieser kommenden 3 Tage sprechen. Zunächst mal vielleicht die Diagnose einer Leistungsgesellschaft. Die ist ja inzwischen weit in den Sprachgebrauch gesickert. Was gab für euch denn den Anlass, sich gerade jetzt und in dieser Form, das heißt auch literarisch, mit Leistungen auseinanderzusetzen?
Literarisch ist in den letzten Jahren eigentlich ein Phänomen kaum zu übersehen, dass Autoren, Autorinnen gerade unter 40 oder teilweise auch noch unter 30 sich mit der Leistungsgesellschaft, der Arbeitskultur auseinandersetzen und das künstlerisch versuchen zu verarbeiten, also in Literatur versuchen zu verarbeiten. Und da sind uns in den Gesprächen im Laufe des letzten Jahres auf den Schlag wirklich zahlreiche Autoren, Autorinnen eingefallen, die genau das zum Gegenstand machen, ohne dass sie das wiederum untereinander schon analysieren oder reflektieren oder in irgendeiner Art und Weise bewerten. Es war so, dass wir das als Phänomen wahrgenommen haben und dachten, huch, das ist was Neues, das ist in den letzten Jahren entstanden und was heißt das, was sagt es? Und dann wiederum gespiegelt in unseren eigenen Biografien. Katrin Hartmann und ich arbeiten beide im Literaturbetrieb, arbeiten beide in der Kultur- und Literaturvermittlung und sind täglich seit Jahren mit dem Phänomen der Leistungsgesellschaft, dem Arbeitsethos konfrontiert und arbeiten uns daran ab auf verschiedene Art und Weise. Das war so ein bisschen, glaube ich, der Hintergrund oder die Motivation.
Das auf jeden Fall. Und ich glaube, das beschränkt sich auch nicht nur auf unsere beiden persönlichen Erfahrungen, sondern dass man wirklich merkt in ganz vielen Gesprächen mit Freunden, Bekannten, auch Arbeitskollegen, dass dieses Leistungsthema eigentlich immer mitschwingt. Ne? Also man unterhält sich miteinander und alle erzählen immer von ihrem herausfordernden Alltag und jeder sozusagen überschlägt sich eigentlich darin zu sagen, wie viel er arbeitet und weit sozusagen über die Regelarbeitszeit hinaus. Und das spricht für mich oder ich fand es immer sehr, sehr faszinierend, dass man sich sozusagen daran gegenseitig so hochpusht. Ne? Und keiner sagt, eigentlich ist es völlig irre, wie wir leben und arbeiten, sondern es geht eigentlich gar nicht zu sagen, eigentlich arbeite ich so meine Regelarbeitszeit und damit ist es auch irgendwie gut. Also sprich, Leistung ist halt wirklich einfach sehr, sehr präsent und auf eine erschreckende Weise, finde ich, auch schon so internalisiert. Ne? Man hinterfragt das gar nicht, auch wenn man eigentlich denkt, ne, man ist irgendwie eigentlich ein kritischer Mensch und will sich sozusagen eigentlich diesen Dingen gar nicht so stellen oder unterwerfen, sondern im Gegenteil. Das ist wirklich völlig internalisiert und man hinterfragt das gar nicht. Und das war dann für uns irgendwann der Punkt zu sagen, okay, eigentlich ist es doch mal interessant zu fragen, ja, was ist das eigentlich und was...
Und das betrifft eben auch nicht nur den Bereich der Arbeitskultur, ja, sondern wenn man sich anguckt, mit was für einer Leistungsrhetorik wir eigentlich alle unsere Lebensbereiche besprechen, bearbeiten, analysieren, also selbst gescheiterte Liebesbeziehungen, in dem Fall heißt es auch, man muss daran arbeiten, Liebesarbeit. Und auch da muss geleistet werden im Bereich der Familiengründung, Reproduktion, Sex. Also das sind alles Bereiche, in denen wir mit Leistungsbegriffen versuchen, dem beizukommen oder uns damit auseinanderzusetzen. Und das war grundsätzlich was uns sehr interessiert von Anfang an. Dieses Durchdringen aller Lebensbereiche.
Das spiegelt ihr ja auch in dem Programm ganz schön wider, wo das jetzt eben explizit gemacht werden soll und wo so Veranstaltungen wie vom Tellerwäscher zum Taxifahrer neben anderen stehen, die eine zum Beispiel, die den Titel Liebe als Leistung trägt, wie du gerade sagst. Ihr betont im Programmheft, dass Leistung aber für euch nicht einfach ein negativer Begriff ist, sondern ein ambivalenter, auch das soll herausgearbeitet werden. Könnt ihr vielleicht noch ein bisschen erläutern, worin diese Ambivalenz der Leistung besteht?
Ja, das Interessante ist ja eigentlich, dass dass Leistungsgesellschaft ja eigentlich verspricht, dass man sozusagen jenseits von Herkunft und Startbedingungen eigentlich, wenn man die Chancen, die einem das Leben bietet, sozusagen nutzt, alles erreichen kann. Und das ist ja eigentlich ein ganz, ganz toller Gedanke, wenn man das sozusagen historisch betrachtet, dass es eben nicht sozusagen der Stand entscheidet, welche Position ich mal im Leben habe oder was ich erreichen werde, sondern wirklich sozusagen meine eigene Leistungsbereitschaft, das, was ich sozusagen bereit bin zu geben. Und das ist ein unglaublich tolles emanzipatorisches Potenzial und eigentlich auch was Urdemokratisches, vermeintlich. Aber die Frage ist wirklich, ne, wird das eingelöst vom Tellerwäscher zum Millionär? ist es tatsächlich, entscheidet tatsächlich wirklich nur die eigene Leistungsbereitschaft, die eigene Leistung über den gesellschaftlichen Stand beispielsweise? Oder gibt es eigentlich doch einfach ganz andere Bedingungen, die darüber entscheiden, wo man im Leben dann letztlich landet? Und wir wollen es einfach sozusagen nicht so eindeutig beantworten und das wirklich mit unseren Gästen diskutieren. Und was könnte vor allem, das ist ja die andere Frage, was könnte eigentlich auch so eine Art gesellschaftliche Ordnungsnorm sein oder auch eine Norm für die Begründung, dass es gesellschaftliche Ungleichheit gibt. Ne? Was könnte das eigentlich sein, wenn es nicht der Leistungsbegriff ist oder wenn es nicht die Leistung ist? Worauf könnten wir uns sonst irgendwie verständigen?
Und darauf geht ja speziell auch Herr Neckel ein, der Tellerwäscher-Millionär. Begriff, den Sie gerade eben, oder die Überschrift, den du gerade eben genannt hast, dass er genau das problematisiert, dass wir gerade in Deutschland sehr weit entfernt sind von dem, was unter Chancengleichheit gefasst wird. Und nicht nur sehr weit entfernt, sondern dass sich da eigentlich wieder eine neue Entwicklung abzeichnet, dass es für die Geburtenjahrgänge ab 1960 und jünger wieder zunehmend schwerer wird, aus einer bildungsferneren Schicht beruflich Karriere zu machen, also mit dem Hintergrund beruflich Karriere zu machen, und dass sich das quasi wieder zunehmend verschärft und in eine Richtung entwickelt, die eigentlich erstmal nicht zu vermuten war nach den Bildungsreformen der 60er und 70er Jahre im 20. Jahrhundert. Und das quasi auch zu analysieren oder aufzugreifen und zum Thema zu machen, ist unter anderem eines der Anliegen der nächsten Tage.
Spielt in so einen auch positiv gefassten Leistungsbegriff nicht auch immer mit hinein, dass es da um individuelle Leistungsfähigkeit geht, die aber dann bei einem gleichbleibenden, in einem gleichbleibenden sozialen Kontext, der eben, wie du auch gesagt hast, Katrin, soziale Ungleichheit mit einschließt, individuellen Aufstieg ermöglicht bei großer Leistung eben, aber immer um den Preis, dass andere zurückbleiben oder gar selber absteigen. Also gibt es Bleibt es immer darin befangen oder gibt es auch einen Leistungsbegriff, der emanzipatorisch ist in dem Sinn, dass er eine kollektive Verbesserung mit einschließt? Wird das thematisiert bei euch?
Das ist eben genau die Frage, beziehungsweise Stephanie sagte gerade schon, Herr Neckel wird sich auch unter anderem damit beschäftigen und hat sozusagen in seinen Forschungen auch nachgewiesen, dass es ja interessanterweise so ist, dass in der Elitenreproduktion quasi Leistung eigentlich heutzutage noch viel weniger eine Rolle, also viel weniger eine Rolle spielt als noch vor einigen Jahrzehnten, weil sich sozusagen Eliten reproduzieren über Reichtümer letztlich, die im Finanzkapitalismus ganz ohne irgendeine Art von Leistung, sondern einfach von Kapital, das man hat, das man investieren kann, sozusagen reproduziert, aber das beispielsweise am anderen Ende der gesellschaftlichen Leiter eben Leistungskriterien angelegt werden. Sprich, hat diese ganze Hartz-IV-Diskussion sozusagen, ne, dass man nicht einfach, also dass nicht die Bedürftigkeit entscheidet, sondern dass man auch da wirklich ganz klar reinbringt, ihr müsst sozusagen was leisten, damit ihr sozusagen wiederum finanziert werdet und so weiter. Also dass es eine totale Ungleichheit gibt, wie mit diesem Leistungsbegriff umgegangen wird und oder wo er angelegt und eingefordert wird. Und ja, auch letztlich sozusagen das Bildungssystem, die vielen Studien, die ja überall publiziert wurden in den letzten Jahren, zeigen das ja einfach ganz eindeutig, dass es eben nicht nur darauf ankommt, was man in der Schule leistet, sondern das, was man in die Schule anlernt, schon mitbringt sozusagen an familiärer Prägung, ganz entscheidend ist für das, was man erreichen kann dann später, genau.
Und was nach der Schule dann kommt.
Genau, und was dann eben nach der Schule kommt.
Eigentlich ein bitter ernstes Thema, trotzdem heißt das Programmheft, das ich jetzt in Händen halte, Erfolgsprogramm mit dicken Ausrufezeichen. Es gibt neben Lesungen und Gesprächen Leistungschecks, die kurzen, wohlgemerkt Pausen heißen Powernappings, und die Gäste diskutieren nicht einfach, sondern sie messen sich aneinander und so weiter. Welche Rolle spielt Ironie bei den Erfolgsmeldungen?
Ich glaube, also mir auf jeden Fall geht es ganz klar auch eben darum, dass man sich sozusagen wirklich mal den Spiegel vor Augen hält, ne? Und dass man einfach sich selbst eingesteht, dass man ein wirklich entspanntes Verhältnis zur Leistung hat und gerade durch dieses ironische Drehen daran, wir bewerben das Programm ja auch mit relativ provokanten Sprüchen, würde ich sagen, wir haben einen Hau den Lukas bestellt, auf den wir uns alle schon sehr freuen, ne? Dass man versucht sozusagen da einfach so ein paar Störfaktoren reinzubringen und die einen einfach mal irritieren und versuchen, ja, und hoffentlich zu einer Art von Reflexionsprozess in irgendeiner Art und Weise führen.
Und quasi dieses Wechselspiel oder dieses auch nicht rauskommen aus dem aus dem Diskurs, illustriert im Grunde auch das Programm. Zum einen haben wir hinten die Kurzbiografien, die genau das machen, nämlich Leistungsnachweise in Kurzfassung zu präsentieren und nachweisen, warum unsere Referenten wirklich alle wahnsinnig gut sind. Und gleichzeitig überschreiben wir das mit Leistungsträger Freiburg oder eben setzen die Pausen zwischen den Veranstaltungen als Powernappings ein. Also eben diese Ambivalenz, die in diesem Leistungsbegriff liegt, die versuchen oder tragen wir eben über diese Begriffe ein Stück weit auch ins Corporate Design oder insgesamt in den gesamten Kontext des Programms, um damit ein Stück weit auch zum Ausdruck zu bringen, dass wir hier keine Fragen mit klaren Antworten versehen können, sondern dass hier einfach Widersprüche und Probleme aufeinanderprallen, die wir sicher diesem Wochenende auch nicht lösen, aber im Idealfall wir neue Formen finden, über das Thema nachzudenken oder neue Räume öffnen oder mit neuen Fragen auch nach Hause gehen.
Aufeinanderprallen werden auch ganz unterschiedliche Ansätze zum Thema. Da gibt es Referentinnen und Referenten aus der Wissenschaft, es gibt Autorinnen, es gibt auch ein Kinoprogramm, es gibt Protagonistinnen aus der Wirtschaft. Was erhofft ihr euch von diesem Zusammenspiel verschiedener Genres, sage ich jetzt mal?
Das war quasi Bestandteil unseres Denkens über das Thema von Beginn an, zu sagen, es geht nicht nur um eine künstlerische Auseinandersetzung und es geht auch schon gar nicht nur um eine akademische oder universitäre analytische Auseinandersetzung, sondern wenn wir es irgendwie hinkriegen, würden wir gerne verschiedene Praxisfelder in das ganze Konzept integrieren. Also in diesem Fall tatsächlich auch jemanden in der Runde zu haben, der nicht den Common Sense teilt, dass wir irgendwie ein Problem mit einem zu viel oder einer Überforderung haben, sondern vielleicht auch noch einen Extreme Worker in der Runde zu wissen, der es eigentlich ziemlich cool findet, 16 Stunden zu arbeiten.
Und wer weiß.
Ehrlich gesagt, unterstellen wir das dem guten Herrn Wilms. Möglicherweise sieht er die Sache anders. Das werden wir dann am Sonntag erfahren. Aber wir sind tatsächlich ziemlich gespannt und froh, dass wir wirklich auch jemanden aus der Wirtschaft, aus dem Top-Management eben auch mit in der Runde haben, der nochmal mit einem ganz anderen Blick auf das Thema guckt und auch aus einem ganz anderen Hintergrund auf das Thema guckt. Genauso wie Katja Kraus, die eben auch aus einer Praxis kommt, allerdings aus einer anderen, als ehemalige Torhüterin und Profifußballerin, dann wiederum im Management tätig, auch quasi eine Biografie mit diesem Hintergrund in der Runde zu wissen oder eben in dem Programm zu wissen, war uns wichtig, um wirklich diese verschiedenen Perspektiven zu integrieren oder eben auch zusammenzubringen im Laufe der nächsten 2 bis 3 Tage.